Deutschlandfunk Kultur Interview.
Als der Präsident der Weltmacht USA am Morgen erwachte, da feuerte er als erstes ein Feuerwerk von Slogans ab. Wählt mich für eure religiöse Freiheit, für neue Bestmarken an den Aktienmärkten, für euer Recht, eine Waffe zu tragen. 16 Tweets in wenigen Minuten. Das war selbst für Trump-Verhältnisse wie im Rausch. Immerhin kriegt Trump gerade starke Medikamente, auch nach seiner Rückkehr ins Weiße Haus. War da was mit Corona? Kann mir nichts anhaben. Das war offenbar die Botschaft dahinter. Ob das System hat, das frage ich Olaf Stieglitz, Professor für amerikanische Kulturgeschichte an der Uni Leipzig. Herr Stieglitz, guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen.
Ist denn Kranksein generell keine Option für den mächtigsten Mann der Welt oder nur für Donald Trump nicht?
Also traditionell verbindet sich ja die Anspruch, dieser Anspruch auf Stärke auch mit dieser Führerschaft der westlichen Welt, die die USA im Verlauf des 20. Jahrhunderts ja so erlangt haben. Und in dem Zusammenhang ist Stärke zeigen, das ist einfach für viele immer gewesen etwas, was sich mit diesem sogenannten mächtigsten Amt der Welt verbunden hat. Das ja auch die Rolle des Oberbefehlshabers über die Streitkräfte umfasst. Und wenn man sich überlegt, wie eng die Bindung gerade im 20. Jahrhundert zwischen Militär und dem Präsidentenamt war, dann ist dieser Zusammenhang von Stärke zeigen, möglichst keine Schwäche zeigen, schon etwas, was mit diesem Amt einhergeht. Trump mit seiner ganz besonderen Interpretation von Männlichkeit steht natürlich noch mal besonders da, aber im Großen und Ganzen fügt sich das schon in eine längere Tradition ein.
Gab es nicht schon mal einen US-Präsidenten, ich meine Woodrow Wilson, der an der Grippe schwer erkrankt ist und es die Öffentlichkeit nicht hat wissen lassen?
Ja, Woodrow Wilson hat ja damals, als er nach dem Ersten Weltkrieg aus Paris wiederkam, ja diese ganze fürchterliche Geschichte mitgemacht. Und aus seiner Perspektive heraus war das damals ja auch etwas, was sich mit dem Ansehensverlust seiner Person dann irgendwie sozusagen deckte. Und für ihn war das in der Konstellation ganz schwierig, damit offen umzugehen.
Also bei ihm war es damals die spanische Grippe, die er tatsächlich überlebt hat, jetzt also Trump mit Covid-19. Wie ist das mit JFK? Das war doch einer, der nie krank war, der ja immer jugendliche Strahlkraft bewies, bis er dann 1963 ermordet wurde, oder?
Ja, mit JFK ist natürlich nochmal eine ganz besonders interessante Geschichte, weil wir mit John F. Kennedy ja grundsätzlich verbinden diese jugendliche, enthusiastische Männlichkeit, gewürzt mit einer gehörigen Portion Sex Appeal. Und de facto litt er ja unter starken Rückenschmerzen. Er hatte Nieren- und Darmbeschwerden. Und unterm Strich war es ja so, dass er eigentlich für alle seine Auftritte fit gespritzt werden musste.
Also ist das dann auch einer der Gründe dafür, dass Donald Trump immer versucht, im Wahlkampf seinen Herausforderer als schwach und kränklich hinzustellen, als not fit for the job, als
ja,
Sleepy
klar.
Joe?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Der Umgang mit dem politischen Gegner fordert in dieser Konstellation geradezu darauf raus, auf Schwächen hinzuweisen. Erinnern Sie sich an Jimmy Carter seiner Zeit, als er beim Joggen zusammengebrochen ist. Diese Bilder sind damals um die Welt gegangen und das hat ihm in seinem Wahlkampf letztendlich ja nicht das Genick gebrochen. Da gab es natürlich auch noch andere politische Dimensionen, die da eine Rolle spielten, aber dieses Schwäche zeigen war für seine Gegner ein gefundenes Fressen.
So weit muss man gar nicht zurückgehen. Ich denke 2016, der Schwächeanfall der Kandidatin Hillary Clinton, die glaube ich damals noch Außenministerin war, das wurde doch auch sehr ausführlich diskutiert, ne?
Das wurde sehr ausführlich diskutiert und das zeigt natürlich auch, dass das Ganze so eine antifeministische Dimension natürlich auch immer hat. Auf Frauen wird anders geguckt. Wenn es darum geht, sozusagen dem männlichen Ideal von Führungsstärke nachzukommen, dann wartet man förmlich darauf, dass so eine weibliche Kandidatin das nicht erfüllen kann. Und wenn das dann auch noch einer Person passiert, wie Hillary Clinton, die auch aus anderen Gründen misstrauisch beäugt wird, dann schießt sich die Presse, der politische Gegner auf solche Konstellationen ein.
Ja, und Männer sind offenbar auch im hohen Alter nicht bereit, ihre körperlichen Schwächen zuzugeben. Ich denke da an Ronald Reagan, der ja an Darmkrebs und Hautkrebs litt. Und manche sagen, dass seine Demenz, die er später entwickelte, auch schon in seiner Amtszeit angefangen habe. Hat dieser Kult um die körperliche Fitness der Präsidenten vielleicht auch was damit zu tun, dass viele schon in einem fortgeschrittenen Alter sind und deshalb um jeden Preis Assoziationen wie Schwäche und Gebrechlichkeit vermeiden müssen?
Ja, natürlich. Alter ist eine Kategorie, die da ganz stark mit reinspielt. Wir haben gerade über Kennedy gesprochen, das ist so ein bisschen das Gegenbeispiel als der junge Mann. Da kommt dann nochmal eine andere Dimension dazu. Aber in der Regel sind die Präsidenten, die männlichen Präsidenten tatsächlich in einem fortgeschrittenen Alter. Und dann wird es umso mehr wichtig, über verschiedene Gebrechen, die ganz natürlich auch sein können, den Deckel drauf zu halten.
Und jetzt haben wir über so viele Präsidenten gesprochen, also darunter Kennedy, Wilson, Reagan, natürlich auch Roosevelt, der im Rollstuhl saß. Waren das alles schlechte Präsidenten, weil sie auch in ihrem Leben diverse Krankheiten überstehen mussten?
Nee, im Gegenteil. Also man könnte als Beispiel, wenn man beim Beispiel Roosevelt bleibt, ja auch sagen, dass er letztendlich seine Krankheit in dem Sinne auch benutzt hat, um zu zeigen, ich bin genau der richtige Mann, um die USA durch die große Depression und durch den Zweiten Weltkrieg zu bringen, weil ich es mit meiner Willenskraft geschafft habe, meine Polioerkrankung zu bezwingen. Also man kann diese Geschichte auch umdrehen, ne?
Gab es denn keinen Präsidenten, der einfach nur auf die Karte Mensch gesetzt hat und gesagt hat, seht her, ich bin einer von euch, muss essen und trinken, ich gehe auch mal aufs Klo und manchmal werde ich auch krank?
Ja, das ist halt, solange man im Amt ist, natürlich unglaublich schwierig, weil eben, wie ich vorhin schon sagte, diese Ansprüche so hoch sind und so dominant sind und es ja auch sich verbindet mit so einer Gefühl von Staatsräson, dass das im Verlauf der Amtszeit ganz schwierig ist. Wir hatten gerade Ronald Reagan angesprochen, als er nach Ende seiner Amtszeit seine Demenzerkrankung, seinen Alzheimer öffentlich gemacht hat, hat er das insofern ganz geschickt gemacht, weil er sich da natürlich in so einer menschlichen Dimension gezeigt hat. Aber das war ein paar Jahre, nachdem er aus dem Amt raus war.
Warum amerikanische Präsidenten im Grunde genommen nie krank werden dürfen, darüber haben wir mit Olaf Stieglitz gesprochen, Professor für amerikanische Kulturgeschichte an der Uni Leipzig. Herr Stieglitz, herzlichen Dank.
Ja, danke, dass Sie mich da hatten.